Vielleicht ganz konkret zum Einstieg, was genau fehlt euch an dem momentanen AI Act in dem Themenbereich?
Also es steht provisorisch oder nicht provisorisch, aber es steht was drin sozusagen, es steht auch ein Verbot drin eigentlich, aber leider sind sowohl an das Verbot von Echtzeitüberwachung, also wirklich dieser KI-gestützten Überwachung, wo man zu jeder Zeit Personen sozusagen live identifizieren kann im öffentlichen Raum, als auch bei nachträglicher Überwachung, also im Sinne von, man nimmt Videomaterialien auf, also man überwacht sozusagen zum Beispiel einen öffentlichen Platz und wertet im Nachhinein mit einer Software eben aus, wer war denn dort. Also bei beiden Fällen steht theoretisch ein Verbot drin, aber es sind so viele Ausnahmen dabei, dass sie eigentlich nicht mehr als Verbot wirklich funktionieren. Also im Endeffekt können bei Echtzeitüberwachung kann immer noch gesagt werden, es gibt irgendwie einen Anlass, also man sucht zum Beispiel vermisste Personen oder es gibt eine vorhersehbare Gefahr eines Terroranschlags. Das ist aber so unklar sozusagen beschrieben in dem Gesetzestext, dass es eigentlich nicht so richtig gelten kann, weil Polizeibehörden, Strafverfolgungsbehörden allgemein können das eben sehr leicht so auslegen, dass es eben so eine vorhersehbare Gefahr gibt. Bei nachträglicher Überwachung hatte man die Hoffnung, dass es sozusagen noch mehr Kriterien zumindest gibt, die konkreter sind, also die eben sagen, eigentlich ist es wirklich ganz verboten, außer es gibt eben sehr wenige, zum Beispiel Straftatbestände, wo man sagen würde, da müssen wir jetzt das wirklich einsetzen im Nachhinein. Das ist super dringlich. Nur das wurde halt eben alles auf den letzten Metern gestrichen in den Verhandlungen. Das Parlament hatte sich für konkrete Einschränkungen eingesetzt, aber ja, die Mitgliedstaaten und vor allem auch die jeweiligen Landesinnenministerien, die ja sozusagen auch für die Polizei und die Interessen einstehen, haben das eben alles mehr oder weniger gekippt. Also mittlerweile ist das Verbot eben so ausgehöhlt, dass ein vager Hinweis auf eine Straftat schon ausreicht, dass man eben sagen kann, wir setzen das jetzt im Nachhinein ein.
Wir hatten das Ganze schon mal in einem Gespräch auch ein bisschen vertieft, warum das so relevant ist, aber vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, die das jetzt gerade nicht noch im Ohr haben oder diese Debatte mitverfolgt haben, wieso ist für euch solch ein Verbot eigentlich so wichtig?
Also das Verbot von biometrischer Überwachung, gerade so im öffentlichen Raum, wo es eben in den meisten Fällen um Gesichtserkennung zum Beispiel auch geht, ist für uns einfach so wichtig, weil es einfach kein Einsatz sein sollte, mit dem irgendwie leichtfertig umgegangen wird. Weil worum geht's da? Es geht halt sozusagen um einerseits das Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum. Es geht aber auch eben um so die Sicherstellung von zum Beispiel Versammlungsfreiheit. Also kann ich zu einer Demo gehen, ohne dass ich das Gefühl haben muss, ich werde jetzt irgendwie da überwacht und im Nachhinein kann nachvollzogen werden, bei welcher Demo ich war. Sei es zum Beispiel, das war um den Straftatenkatalog zur Abtreibung irgendwie zu ändern. Und im Nachhinein, wenn sich die Regierung irgendwie gegen mich stellen möchte, kann sie mich eben finden, weil ich eben einmal identifiziert wurde bei einer Demo. Das kann in Deutschland zu Problemen führen, aber gerade auf europäischer Ebene ist es eben auch besonders kritisch, dass es dort nicht geschafft wurde, mehr AI das besser zu regulieren oder zu verbieten, weil das natürlich gerade in Ländern, wo eben sowas wie Abtreibung total kriminalisiert ist, also nicht nur im Gesetz, sondern eben praktisch auch, zum Beispiel in Ländern wie Polen oder Malta, da kann sozusagen allein die Existenz einer Abtreibungsklinik schon so eine Art von Straftat darstellen für die Polizei, auf dessen Basis man dann eben nachverfolgen kann, wer dort vielleicht hingegangen ist und eben die Person nachvollziehen, die sich dann dort in deren Interpretation eben straffällig gemacht hat. Also das ist so die Gesamtschau sozusagen auf das Thema. Und dann gibt es natürlich noch viele Unteraspekte, die noch problematisch obendrauf kommen, sag ich jetzt mal. Also dass Menschen noch in vielen Fällen gerade marginalisierte Gruppen irgendwie schlechter identifiziert werden, kommt auch obendrauf, kommt zu viel Identifizierung. Also da verkettet sich sozusagen an der Stelle.
Das ist jetzt vor allem der Blick auf die Verwendung durch Strafverfolgungsbehörden. Aber in dem AI Act wird ja auch die Verwendung durch Privatunternehmen zum Beispiel geregelt, was dann solche Anbieter wie PIM-Eyes zum Beispiel betreffen würde. Was ja dann eher heißt, so dass irgendjemand im Internet praktisch auf so einer Suchmaschine dann nach Leuten suchen kann, die dann über Bilder, die auf Social Media gepostet werden und dergleichen zusammen gesammelt werden. Inwiefern spielt das eine Rolle, dass das jetzt da gar nicht eigentlich ein Verbot vorgesehen ist, auch für euch mit Blick auf die Forderung jetzt an den Deutschen Bundestag danach zu schärfen?
Ja, bei den privaten Gesichtssuchmaschinen ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da wurde das Verbot sozusagen erlassen, eben bezogen auf die privaten Gesichtssuchmaschinen. Also die Polizei kann natürlich immer noch ihre Datenbanken pflegen, In dem Sinne haben sie ja auch das gute Recht dazu, solange sie den Datenschutz einhalten und eben die passenden Regelungen dazu, wann gelöscht werden muss, auch einhalten. Also dort wurde sozusagen wirklich ja auf dem Papier zumindest was erreicht, wie das in der Praxis sich ja aussehen wird am Ende. Ob HIMEIS zum Beispiel, mit dem jetzt ja auch Daniela Klatte, ich glaube, das ist gut durch die Medien gegangen in letzter Zeit, identifiziert werden konnte, ob die jetzt wirklich vom Markt gehen, wird sich aber noch zeigen. Da wird sich eben zeigen, wie stark dort eben auch das Gesetz dann durchgesetzt wird.
Jetzt mit Blick auf eure Forderungen Richtung Deutscher Bundestag. Es ist ja schon so, dass zumindest die Regierungskoalition ja auch eigentlich ein solches Verbot irgendwie mal befürwortet hat. Wie groß sind eure Hoffnungen eigentlich jetzt darauf, dass hier bei der Umsetzung von dieser EU-Regelung im nationalen Recht in Deutschland das nochmal Berücksichtigung findet und tatsächlich da diese Nachbesserungen kommen, die ihr fordert?
Ja, du sagst es richtig. Also die Regierung hatte sich das eigentlich schon in den Koalitionsvertrag geschrieben, also auch schon sozusagen, als die KI-Verordnung der EAJAG so in Verhandlungen war, kurz davor sozusagen. Und haben sich eben jetzt auch im Nachgang, also die Regierungskoalition hat sich auch im Nachgang jetzt, nachdem der EAJAG beschlossen wurde, auch dafür in weiten Teilen ausgesprochen. Manche sozusagen konkreter eingeschränkt auf zum Beispiel nachträgliche biometrische Identifizierung. Also dort sagen zum Beispiel die Grünen, sie wollen das nochmal schärfen im Sinne von, sollte konkreter an einen Richtervorbehalt geknüpft sein oder auf schwere Straftaten beschränkt sein. Die SPD will zum Beispiel, dass man auch Emotionserkennung verbietet. Dafür gibt es, soweit ich weiß, in der KI-Verordnung nicht wirklich eine Öffnungsklausel, wie das so heißt, dass man das auf nationaler Ebene nachvollziehen kann. Aber da wären wir natürlich auch dafür. Also wenn sich dafür Möglichkeiten gefunden werden, muss auf jeden Fall sehr dafür aussprechen. Und am umfassendsten fordert eigentlich die FDP, dass sowohl die Echtzeiterkennung als auch die rückwirkende Anwendung komplett verboten wird. Also die Zeichen stehen in der Theorie gut. Die Frage ist halt nur, wie sehr werden sie sich jetzt auch wirklich im parlamentarischen Raum konkret dafür einsetzen in dieser Zeit. Es ist sozusagen ja auch gerade bei der FDP häufig zu bemerken, sie sagen das eine, tun das andere. Also auf europäischer Ebene hätte man sich sozusagen ja als FDP auch nochmal konkreter eben in den Verhandlungen dafür aussprechen können. Haben sie auch getan, aber es hat eben in dem Sinne nicht gereicht an der Stelle. Und die Zeit ist auch ein dringlicher Faktor hier, würde ich sagen, weil andere Parteien, ich nenne jetzt mal konkret die CDU, stehen dann in den Startlöchern, was diese Technologie angeht. Also sie drücken immer wieder aus, dass sie da eigentlich sehr optimistisch sind, was die Möglichkeiten sind und das sehr gerne stärker nutzen wollen würden. Und da ist es jetzt eben auch an der Zeit an der jetzigen Koalition, dass sie das jetzt auch wirklich umsetzen, eben dieses erweiterte Verbot, was eben möglich ist, auch das auf deutscher Ebene zu tun.
Das heißt, da ist dann natürlich auch im Blick auf die Regierungskoalition der Druck aus der Zivilgesellschaft relevant, den ihr ja mit 15 anderen Organisationen gemeinsam hier auch versucht auszuüben, unter anderem der Chaos Computer Club und die Wikimedia Foundation, die ja unter anderem hinter Wikipedia steht, also auch relativ große und relevante Projekte in der digitalen Zivilgesellschaft zumindest. Und dann vielleicht noch da so ergänzend die Frage, weil ja, wenn europäisches Recht auf nationaler Ebene umgesetzt wird, kann ja nachgeschärft werden, aber kann es auch sein, dass die Regelungen, die jetzt im AI Act beschlossen wurden, vielleicht gar nicht mal so weitreichend in nationales Recht umgesetzt werden? Also dass es an Teilbereichen dann irgendwie die Regierung sagen kann, ja, aber so wie es im AI Act drinsteht, so streng wollen wir das doch nicht handhaben?
So ist das EU-Recht in dem Sinne nicht gestaltet. Also man kann sozusagen über die Regelung hinausgehen, aber man kann sie jetzt nicht schwächen, weil es eben ein harmonisierender Rechtsakt ist, wie man so schön sagt, und eben direkt auch gilt europaweit. Also sobald es sozusagen gültig ist, gilt es auch in Deutschland und dann kann er auch nicht drunter gegangen werden. Aber die Sache ist eben, da steht eigentlich so wenig drin, was sozusagen die Regelung vorgibt. Deswegen viel schlechter kann man es auch eigentlich kaum machen.
Also vor allem in Bezug jetzt auf die Überwachung, weil wenn ich eure Pressemitteilung dazu nämlich richtig gelesen habe, gibt es ja durchaus auch Punkte, die ihr befürwortet an dem AI Act in Bezug auf den Schutz von Grundrechten und auch, dass Umweltkosten berücksichtigt werden. Und es soll auch eine EU-weite Datenbank für risikoreiche KI geben und Rechte für Betroffene. Also eigentlich an und für sich mit Blick auf den AI Act als Gesamtes, wenn wir dieses Verbot von biometrischer Überwachung ganz kurz mal ausklammern, wie würdet ihr das Gesamtpaket bewerten?
Das ist ein guter Punkt, was jetzt die Punkte so runterzählt. Bei jedem einzelnen Punkt, würde ich sagen, gibt es auch immer noch Einschränkungen. Also ich glaube, wir sind schon in dem Sinne recht ja, glücklich darüber, dass es überhaupt ein Regelwerk gibt, weil vorher war es halt wirklich Wilder Westen und keinerlei Regelungen und keinerlei Rechte eben für Leute, die vielleicht auch mal negativ betroffen sind von KI-Anwendungen, sei es jetzt am Arbeitsplatz oder sei es einfach im Sinne von den hohen Umweltkosten, die gerade mit den großen Sprachmodellen, auf denen ja zum Beispiel ChatGPT auch basiert, zusammenhängt. Bei jedem einzelnen dieser Punkte gibt es leider Einschränkungen. Also gerade die Umweltkosten sind noch sehr rudimentär nur abgedeckt durch die KI-Verordnung. Das bezieht sich eigentlich nur auf eben die großen Sprachmodelle und dort auch wirklich nur die sehr großen, dass die ein bisschen nachvollziehen müssen, einfach, was haben wir eigentlich so für Energiekosten oder wo brauchen wir eigentlich so viel Rechenleistung, was heißt das sozusagen in Stromkosten. Die müssen das jetzt so nachvollziehen und ein paar Maßnahmen vorschlagen, wie sie das irgendwie angehen können, aber das umfasst eben überhaupt nicht alle möglichen KI-Anwendungen. Also da muss auf jeden Fall auch noch an anderer Stelle, idealerweise auch auf EU-Ebene eben nachgebessert werden, damit das dann eben ja auch umfänglicher erfasst wird alles. Gleiches gilt eigentlich für die Transparenz. Also es wird eine EU-Datenbank geben, die öffentlich auch zugänglich sein wird. Also dort soll man dann einsehen können, welche KI-Anwendungen, die ein besonderes Risiko darstellen, werden zum Beispiel eingesetzt, auch zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, beim Staat. Das Wort wird dort eingesetzt. Aber auch dort gibt es Beschränkungen, die sich konkret eben auf alle möglichen Bereiche beziehen, die so unter dem Begriff nationale Sicherheit zum Beispiel verhandelt werden, also alles, was die Geheimdienste zum Beispiel machen, aber eben auch die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden, das musste alles nicht öffentlich einsehbar sein, aber auch zum Beispiel, was Migrationsbehörden machen, also was macht Frontex an den EU-Außengrenzen, das muss dann nicht öffentlich einsehbar sein. Es gibt sozusagen so einen abgetrennten Bereich dann in dieser Datenbank, der verschlossen bleibt, also auch dort wurde sich jetzt nicht ganz für die Transparenz entschieden.
Das heißt, gerade da, wo momentan ja eh schon der Einblick sehr, sehr schwierig ist und wenn er gewährt oder wenn er dann doch entsteht, gerade bei Frontex, dann der Skandal meistens auch sehr groß ist, was tatsächlich passiert, ist weiterhin eine Einsicht nicht möglich. Klingt für mich eigentlich nach, es gibt relativ viele Bereiche auch, wo eine Nachbesserung noch dringend notwendig wäre. Wieso habt ihr euch dann in diesem offenen Brief jetzt vor allem auf diese biometrische Überwachung fokussiert?
In diesem offenen Brief haben wir jetzt konkret die Bundesregierung eben angesprochen, eben weil sie sich das in ihren eigenen Koalitionsvertrag geschrieben hatte, dieses konkrete Thema biometrische Überwachung verbieten im öffentlichen Raum und eben weil es in der KI-Verordnung eben diese Öffnungsklausel konkret gibt zu diesem Thema. Zu vielen anderen Bereichen gibt es eben nicht sozusagen diese Regelung, dass auf nationaler Ebene nachgebessert werden kann. Natürlich sollte aber die Bundesregierung an vielen anderen Themen auch Vorreiter sein und irgendwie sagen, wir machen es besser. Also vieles davon sozusagen geht ja auch über rechtliche Vorgaben hinaus. Also man kann zum Beispiel eben sagen, wer in Deutschland sozusagen Produkte auf den Markt bringen sollte, irgendwie idealerweise folgende Regeln befolgen. Also man kann eben auch Kodizes vorgeben oder sich in der Standardisierung zum Beispiel beteiligen und dort sich für gute Ansätze und zukunftsfähige Ansätze einbringen. Also das fordern wir natürlich immer noch, aber es sind die Möglichkeiten, die Spielräume eben über die EU-Regulierung in dem Sinne hinauszugehen, sind halt sozusagen einfach rechtlich ein bisschen beschränkter und da muss eben an anderen Stellen nachgebessert werden. Also indem man zum Beispiel auch schaut, wie überlegt man zum Beispiel bei der Förderung von KI-Forschungsprojekten von vornherein, welche potenziellen Einsatzzwecke könnten die haben oder sind die jetzt eigentlich vor allem irgendwie für das Militär interessant oder sind die auch für Leute interessant in ihrem Alltag oder im Sinne der Daseinsvorsorge wird dadurch irgendwie das Angebot bei Behörden verbessert oder sowas. Also da würden wir uns natürlich auch wünschen, dass dort die Anreize richtig gesetzt werden. Aber es ist alles so ein bisschen softer und hat sozusagen nicht konkret was mit diesem Gesetz und der Umsetzung dieses Gesetzes eben zu tun.
Es ist ja auch ganz interessant bei dieser europäischen Gesetzgebung. Also es ist das erste KI-Gesetz in dieser Größenordnung weltweit. Also wir bewegen uns wirklich sozusagen am technologischen Puls der Zeit, wo hier Regelungen gefunden werden. Jetzt die spannende Frage, ob wir in Deutschland sehen werden, dass da noch mal genauer drauf geschaut wird und nachgeschärft wird, potenziell in der nationalen Umsetzung. Und mit dem kleinen Blick über den Tellerrand heraus, weil diese Bedeutung von ja, KI-Gesetz weltweit ist ja schon auch gar nicht so gering. Die Europäische Union ist ein relativ großer und zentraler Raum, der auch so eine Art von ja, Vorbildsfunktion haben kann. Und ich habe jetzt gesehen, ihr habt, glaube ich, gestern veröffentlicht, dass auch im Rahmen vom Europarat es um künstliche Intelligenz geht, da mit einer KI-Konvention, was vor allem dann in Richtung internationale Politik gehen wird. Also könnte es sein, dass wir da in Zukunft sehen werden, dass das, was im AI Act auch festgeschrieben wird, versucht wird zu internationalisieren?
Das wird eigentlich schon ein bisschen länger auch, also jetzt auch unabhängig von der KI-Konvention sozusagen, versucht über verschiedene Ebenen. Also sei es jetzt die G7 zum Beispiel auch, da gab es den Hiroshima-Prozess zum Beispiel oder auch bilaterale, also zwischenstaatliche Diskussionen gibt es auch viele. Also Deutschland, Frankreich zum Beispiel hat jetzt, glaube ich, den KI-Tag am Donnerstag oder sowas. Also es gibt verschiedenste Ansätze, wie man sich sozusagen international darüber überlegt, wie man KI reglementieren kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, von der Verbindlichkeit ist jetzt die KI-Regulierung auf EU-Ebene, also die gerade in Brüssel beschlossen wurde, ebenso konkreter in dem Sinne, weil es wirklich ein Gesetzgebungs-, also weil durch die Gesetzgebung wirklich Regeln vorgeschrieben werden, die dann auch im Recht gelten. Bei der KI-Konvention geht es ja um so einen internationalen Vertrag, also es ist alles, man kann den dann unterschreiben als Staat und eben, aber es sind einem eben auch viele Freiheiten noch gegeben, wie man ihn genau umsetzen will oder wie man sich an den Vertrag halten will. Auch diese KI-Konvention wurde nochmal in weiten Teilen ganz schön verwässert. Also zum Beispiel, dass die Regelungen nicht für private Anbieter gelten sollten, war jetzt irgendwie zuletzt die Ausnahme, die das total verwässert natürlich an der Stelle. Aber auch für die Staaten selber gibt es einfach einen großen, ja, große Freiheiten, wie sie eben diese Regelungen, die da jetzt die KI-Konvention vorgibt, umsetzen. Das wird dann auf nationaler Ebene sozusagen einfach entschlossen. Das klingt so ein bisschen absurd, aber so läuft es leider mit den Konventionen in den meisten Fällen.
An und für sich ist es ja eigentlich aber schon ganz interessant, dass so ein eigentlich rein digitalpolitisches Thema plötzlich auch zum Geopolitikum wird. Das ist, glaube ich, auch etwas, was in der Form relativ selten passiert. Da sieht man vielleicht auch die Tragweite und die Bedeutung von dem Ganzen. Ich würde sozusagen so Richtung Ausblick auf die kommende Zukunft nochmal so auf diesen deutschen Kontext und euren offenen Brief jetzt nochmal ganz konkret zurückkommen mit der spannenden Frage, wenn genau das umgesetzt wird, was ihr da gemeinsam mit den anderen Organisationen fordert. Was für konkrete Konsequenzen für die bisherige Anwendung von eben also Überwachung, biometrischer Überwachung, KI-gestützter Art hätte das für die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland? Also was würde das konkrete Änderungen bringen oder ist es eher das Verhindern von etwas, was geplant wird?
Also in gewissen Weisen würde es schon was ändern, ist meine Einschätzung, weil sozusagen die nachträgliche Identifizierung schon bisher durchgeführt wird und sozusagen bisher einfach so nach jeweiligen Einschätzungen sozusagen verfahren wurde. Also immer geschaut wurde, halten wir das jetzt hier für angebracht oder nicht oder notwendig. In dem Sinne würde es halt konkrete Rahmenbedingungen setzen dafür. Was die Echtzeitüberwachung angeht, da gibt es bisher, würde ich sagen, oder ist mein Eindruck, dass es dort bisher teilweise eher Pilotprojekte waren, wo sozusagen ausprobiert werden sollte, inwiefern verschiedenste Arten der Erkennung sozusagen auch relevant sein können für die Polizeibehörden. Also es gab eben diesen Fall in Hamburg am Hansaplatz oder den gibt es sozusagen immer noch, da wird sozusagen immer noch ausgewertet, glaube ich, aus der Testphase, wo eben nicht nur sozusagen geschaut werden sollte, welche Gesichter können wir erkennen, sondern welche Emotionen können auch erkannt werden, welche Handlungen können wir erkennen. Also wird dort irgendwie geschlagen, ist jemand gefallen? Also damit wird halt sehr viel experimentiert gerade und das würde es eben einen Strich drunter setzen, sozusagen unter dieses Experimentieren, weil wir eben sagen, es ist einfach grundsätzlich nicht verhältnismäßig, so eine Art von Technologie auf Menschen im öffentlichen Raum einzusetzen. Sie können sich sozusagen gegen diese Machtasymmetrie da auch nicht wehren und sie können eben auch überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie die Systeme funktionieren, wie sie auf sie angewandt werden. Das ist sozusagen, das wäre dann die Konsequenz davon, das stimmt, ja.
Das heißt schon auch gar nicht so sehr unbedeutend. Gab es jetzt eigentlich seit der Veröffentlichung bzw. seit dem Beschluss letzte Woche und dann kam der offene Brief jetzt schon Reaktionen von den Parteien im Bundestag darauf?
Die Parteien im Bundestag hatten sich auch kurz vor dem Brief sozusagen schon geäußert. Also die sind ja, wie ich es ja schon vorhin beschrieben hatte, prinzipiell für Verbote, aber eben die unterscheiden sich eben so ein bisschen vom Grad der Stärke. Also manche fordern eben wirklich ein konsequentes Verbot, das hatte ich ja gesagt, zur FDP. Und die Grünen und die SPD wollen das eben vor allem bei nachträglicher Auswertung eben von Bildmaterial mit KI-gestützter Software in dem Sinne strenger reglementieren, wie weit man dort gehen kann oder welche Gründe man sozusagen braucht, um das machen zu können. Deswegen würde ich das nicht eine Reaktion konkret darauf nennen, aber genau, das ist sozusagen erstmal ein positives Zeichen, dass dort die Stimmung so ist. Nur es hatte sich eben auch Friedrich Merz schon von der CDU konkret zu diesem Thema eben geäußert in diesem konkreten Fall von der Identifizierung von Daniela Klatte. Und dort haben wir eben sehr stark durchblicken sehen, dass in anderen Parteien dort eben anderes Verständnis herrscht.